Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und wussten Sie schon, der Elfenbeinturm macht einsam. Liebe kennt keine Grenzen und deshalb müssen wir wachsen, damit sich alle 11 Minuten ein Single im BDP verlieben kann. Wachstumspodcast des BDP.
Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Butter bei die Fische, dem Wachstumspodcast des BDP, Folge 3. Heute wird's international und durch die nächste Zeit, durch die nächsten Stunden, Minuten, Tage begleitet mich der wunderbare Chisholm. Hallo Chisholm, schön, dass du da bist.
Hallo Kürbis. Ja, wir hoffen, dass es nicht direkt wieder Tage werden, die wir hier zubringen, obwohl es bestimmt Redestoff für viele Stunden und Tage gäbe. Denn heute haben wir einen Gast hier bei uns, der uns ganz viel erzählen wird über die Situation und die Wachstumsbemühungen der schwedischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Kurz zum Hintergrund, im letzten Sommer war ich ja mit Arno auf dem Growth-Event von WASM in Straßburg, wo die europäischen Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände mal zusammengekommen sind und erzählt haben, was bei ihnen zum Thema Wachstum so los ist. Und da waren wir, wie ich in den anderen Folgen auch schon gesagt habe, sehr, sehr beeindruckt von der Professionalität und der Kreativität und den verrückten Ideen, die da hatten, aber auch den Erfolgen, die sie schon erzielt haben. Und eine Delegation, die uns dabei besonders beeindruckt hat, weil sie nicht nur super nett, sondern auch sehr, sehr kompetent und hilfsbereit waren, das waren die schwedischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und je länger ich mich mit denen unterhalten habe, desto mehr habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, Mann, das muss mal einer dem BDP erzählen. Das ist so krass, das ist so cool, das ist so Lichtjahre voraus, dem, was wir da im BDP veranstalten, da brauchen wir jemanden, der das mal hier in den BDP trägt. Und da haben wir...
Ja, bitte? Wen haben wir denn jetzt da, Mensch? Ja. Sonst dauert es wirklich Tage.
Ja, und da haben wir, da ich mir gedacht habe, dass die wenigsten Leute bei uns so gut Schwedisch können, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, den einzig deutschsprachigen Experten zu dem Thema zu finden. Das ist nämlich der Mio. Mio, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Erzähl doch mal, wo deine pfadfinderischen Wurzeln liegen.
Ja, hallo, auch von mir. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe auch meine pfadfinderischen Wurzeln im BDP und da schau mal an. Ich bin aufgewachsen im BDP-Stamm Wariger in Erlangen und war da lange auch Sippenführer und auch 5 Jahre in der Stammesführung und irgendwie hat es mir sehr gefallen und trotzdem nach Schweden verschlagen.
Aha, erzähl doch mal, wie man das kann. Also ich war auch lange genug in der Stammesführung, aber ich wäre, glaube ich, jetzt nicht qualifiziert, mich bei den schwedischen Pfadfindern um einen hauptamtlichen Job zu bewerben. Was war dein Vorteil?
Also ich würde sogar behaupten, dass mein Stamm da mit Schuld war. Meine erste Großfahrt ging 2006 nach Schweden und dann habe ich Jahre später nochmal ein Auslandsjahr gemacht und meine 10. Klasse in Schweden verbracht. Und so bin ich so ein bisschen da hängen geblieben, ja.
Das ist ja toll. Also hast dich auf der Sommerfahrt in das Land verliebt und bist dann daraufhin nochmal für ein Auslandsjahr dahin gegangen.
So kann man das sagen.
Okay, cool. Ja. Sehr schön. Und jetzt, wie bist du jetzt von da dann zu den Scoutern gekommen?
Ja, also mit einem Skandinavistik- und Pädagogikstudium im Gepäck und natürlich auch den ganzen ehrenamtlichen Erfahrungen war das gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich würde sogar sagen, das passt so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. So bin ich hier gelandet.
Das ist ja ein Ding. Ich habe ja auch mal Skandinavistik studiert, Mio. Das ist ja, da trifft man ja wohl nicht viele Menschen im BDP, die das von sich behaupten können, oder? Ja,
glaube nicht.
Aber ich hab auch noch zwei Semestern abgebrochen, weil der Grund dafür da wollen wir sich in Detail, hat was mit der Liebe zu tun und einer nicht. Ja, so sieht's aus. Kann ich nur bestätigen. Also ich habe da nicht mehr Skandinavistik studiert. Du hast es offensichtlich zu was gebracht mit diesem Studium. Das ist toll. Was machst du denn bei den schwedischen Pfadfindern? Was ist dein Job? Wofür wirst du da bezahlt?
Also momentan bin ich sogenannter internationaler Sekretär und kümmere mich so um unsere beiden Bundesbeauftragten für Internationales und den internationalen Arbeitskreis und auch den Kontakt zu unseren Weltverbänden.
Oh, okay.
Aber das erste Jahr, was ich da gearbeitet habe, war ich sogenannter Utvecklingskonsulent und habe Stämme an der Basis begleitet und ja, die unterstützt mit allen möglichen, von Werbung in Schulen, aber auch hin zu Elternabende und auch Fortbildungen für die Gruppenleitungen.
Okay, also sprechen wir jetzt gerade mit dem internationalen Beauftragten, aber auch mit jemandem, der sich darin auskennt, Stämme zu begleiten und ihnen sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, stabil zu werden oder zu sein, ja?
Ja, genau.
Sprechen jetzt quasi zwei Kollegen miteinander, weil ich das ja auch seit Januar hier im BDP in Sachsen mache.
Ja, wir hatten ja sogar auch schon das Vergnügen, uns kennenzulernen.
Richtig.
Das war auch sehr schön,
richtig.
Hier in Göteborg zwei deutsche Kolleginnen zu treffen.
Ja, das hat auch mega Spaß gemacht.
Ein bisschen über die Schulter geguckt haben.
Ja, ja, ich glaube, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen dazu, wie wir ein Praktikum bei euch gemacht haben.
Ja, genau.
Was mich und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer als erstes interessiert, ist, ob du einen Unterschied festmachen kannst zwischen den schwedischen Pfadfindern und den deutschen Pfadfindern? Oder ob wir da eigentlich vom Gleichen reden. Also was unterscheidet eigentlich so einen schwedischen Pfadfinderstamm von einem BDP-Pfadfinderstamm, damit wir hier erstmal einsteigen ins Thema und alle abholen können?
Also ich denke, was so das Offensichtlichste ist, was man auf einem Lager sieht, es gibt natürlich keine Schwarzzelte. Das ist so ein Ding, was haben nur die Deutschen. Wenn man aber sich dann den Stamm anschaut, dann sieht man schon viele Ähnlichkeiten. Es gibt ähnliche Altersgruppen und ja, einfach Mitglieder, dann gibt's halt natürlich auch eine ehrenamtliche Stammesführung, alle Gruppenleiter sind ehrenamtlich und dann haben wir, aber halt den größten Unterschied, würde ich sagen, sind wohl die Leiter. Also viele, viele Gruppenleiter zum Beispiel von der Meute sind Eltern von Wölflingen.
Ah, okay.
Das kennt man aus dem BDP eher nicht so, aber genau, hier ist das gang und gäbe, auch eine gute Art und Weise, neue Leiter zu generieren, indem man einfach dann beim Elternabend sagt, so, wir haben jetzt hier zwei, aber wenn 40 Leute in die Meute kommen wollen, dann brauchen wir halt noch fünf dazu. Und dann ja, gewinnt man so Eltern als neue Leiter.
Ah, ja. Da werden wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen müssen. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, würde ich sagen. Und vielleicht im BDP ist schon fast so was wie ein Tabu, dass man sagt, so, nee, Erwachsene wollen wir nicht, wir sind Jugendbewegung und so. Und da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden, was für Erfahrungen ihr damit macht. Ja, ob das vielleicht für die Kids trotzdem ein gutes Pfadfinden sein kann, was die dadurch erleben. Wie sind denn so die, wie bekannt sind die schwedischen Pfadfinder denn in Schweden so? Kriegt man das mit, dass es die gibt? Wissen alle Leute, dass es die gibt?
Ja, also man hat vor einigen Jahren mal so eine Markenforschung betrieben und herausgefunden, dass so 95 oder 99,5% der Bevölkerung die Marke Pfadfinder oder Scoutener in Schweden kennt oder erkennt.
Ja.
Das ist schon ein ganz guter Wert so. Und viele, viele waren auch in ihrer Kindheit mal bei den Pfadfindern, also Eltern zum Beispiel von Kindern, die so in unserer Zielgruppe liegen, sagen ganz oft, ja, ich war da selber mal oder so.
Ach, krass. Ja, okay, also ich meine, das sind ja Werte, von denen können wir in Deutschland nur träumen. Also mir ist zwar keine Umfrage bekannt, wo das mal jemand getestet hätte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 99% der Deutschen wissen, dass es Pfadfinder gibt, geschweige denn damit irgendwie ein bisschen was anfangen können. Ne? Wie hoch ist denn euer Marktanteil bei den schwedischen Jugendlichen gerade so?
Also wenn man sich die Jugendlichen anschaut, dann sind wir bei ungefähr 2,3%. Also, aber wenn man so den Gesamtanteil der Menschen in Schweden anschaut und dann die Pfadfinder, alle Mitglieder, alle Altersstufen, dann sind wir bei 0,7%. Okay. Ja, genau. Aber so die 2,3% bei der Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, ja. Aber das ist ja auf jeden Fall schon deutlich höher als in Deutschland. Ich glaube, da würden wir sagen, seid ihr mal mehr als dreimal so viel wie in Deutschland.
Wisst ihr Zahlen vom BDP oder von Deutschland einfach?
Also wir haben beim ersten Podcast mal gesagt, wir sind, die deutschen Pfadfinder haben das mal so Pi mal Daumen, das sind keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse oder so, aber wir gehen mal von so unter 1% aus. Mhm. Ja? Also wir haben 0,7 mal irgendwie so Pi mal Daumen berechnet. Das, wie gesagt, das hält keiner wissenschaftlichen Untersuchung stand, aber ich glaube, das wird schon in die Richtung gehen. Also da, deshalb seid ihr, glaube ich, deutlich höher da. Ja, okay. Spannend.
Aber also wenn das so ist, Mio, also ne, dass erstens eigentlich quasi alle Pfadfinden kennen und das anscheinend auch schon eine längere Tradition hat in Schweden. Wird Pfadfinden denn überhaupt, also wird es als cool wahrgenommen? Also weil hier muss es einem ja peinlich sein, fast Pfadfinder zu sein. Also muss es überhaupt nicht, aber den Kids ist es ganz oft, weil so ein ganz schwieriges Bild davon, wenn man es kennt, herrscht. Und ist Pfadfinden in Schweden cool?
Also erstmal, ja, ich kenne das auch voll so selbst, als ich irgendwie in der 7., 8. Klasse war und dann so nach der Schule noch zu den Pfadfindern gefahren bin, natürlich auch erst irgendwie dann bei der Gruppenstunde das Halstuch rausgeholt und irgendwie den ganzen Tag im Schulranzen gesehen und so dachte, nee, das soll jetzt keiner sehen, was irgendwie voll strange ist. Hier ist es ein bisschen anders, also wenn man sich die jüngeren Jahrgänge so anschaut, vor allem in der Grundschule, ist es nicht uncool, aber es ist jetzt auch nicht super cool, leider, daran arbeiten wir. Und gerade wenn man so, ja, diese Altersgruppe 14, 15 sich anschaut, da gibt's schon auch so diese Vorurteile, so ein bisschen, uncool. Ganz oft hängt das aber auch von persönlichen Erfahrungen ab. Also dann gibt's da Jugendliche, die waren einfach in der Grundschule mal bei den Pfadis oder kennen irgendwen, der ist vielleicht nicht so sozial der allerkompetenteste oder wie auch immer. Und dann entsteht sowas leider und das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich.
Ich erinnere mich, als wir in Straßburg geredet haben, da sagte die Marlin, deine Kollegin Marlin, die ja für euch für die ganze Kommunikation verantwortlich ist, da sagte, dass das vor Jahren noch viel, viel negativer gewesen sei, das Bild, das die Pfadfinder in der Öffentlichkeit abgegeben hatten. Das war einer der Gründe, weshalb ihr irgendwie gemerkt habt, jetzt muss hier mal was passieren irgendwie. Gab es da noch andere Gründe, weshalb die Schweden dann irgendwann mal angefangen haben, ihre gesamte Entwicklung mal so in den Blick zu nehmen und mal zu analysieren, was hier eigentlich los ist?
Also ähnlich wie in Deutschland mit den Ringverbänden gab es auch in Schweden lange Zeit 5 verschiedene Verbände, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. So. Mhm. Es gab zwar auch formell einen Ring, der hatte dann vielleicht mal eine Angestellte oder eine halbe Stelle oder sowas, aber das Bild von Pfadfinden in Schweden war einfach nicht einheitlich. Es gab ganz viele christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder, es gab dann Gruppen, die irgendwie so vor sich hin existiert haben, aber wenige haben irgendwie so ein Bild von Pfadfinden gehabt. Und das hat man dann beschlossen, das zu ändern. 2011 hatte Schweden ja das Jamboree ausgerichtet und in dem Zuge hat man auch gemerkt, so okay, wir haben da ein Riesenpotenzial, wir können was erreichen, wenn wir das gemeinsam machen.
Also der Jamboree war sozusagen so ein positiver Startschuss, kann man das so sagen, dass man gemerkt hat, wir haben ja viel mehr Potenzial, als wir tatsächlich nutzen. Oder?
Ja, genau, also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ich würde sagen, das hat sogar schon vorher angefangen. Eine Jamboree-Planung macht man ja jetzt auch nicht in einem Jahr, sondern das ging natürlich über mehrere Jahre und in dem Zuge ist dann auch immer mehr so einheitliche Kluft und einheitliches Halstuch und so weiter dazugekommen, wo man dann gesagt hat, so, jetzt können wir auch gemeinsam Pfadfinden in Schweden präsentieren.
Ah, okay.
Aber so, wenn man sich das nochmal ein bisschen historisch anschaut, in den 80er, 90er Jahren war Pfadfinden in Schweden tatsächlich noch viel bekannter oder viel weiter verbreitet. Also man hat dann gemerkt, okay, das geht immer weiter runter und so 2011, 12, 13 hat man dann so einen Tiefpunkt erreicht.
Also das heißt, du willst sagen, die Mitglieder, die Skotländer haben Mitglieder verloren im Vergleich zu den 80ern, oder was?
Ja,
okay, auf jeden Fall. Okay, das heißt also, dass die negative Mitgliederentwicklung eigentlich der Grund war, dass man sich jetzt mal ernsthaft Gedanken gemacht hat, oder?
Genau, das war auch ein Grund. Also man hat halt gesehen, so, wir verlieren alle Mitglieder, wenn das so weitergeht, dann gibt es uns einfach in 10 Jahren nicht mehr.
Ach krass, so krass war das, ja?
Okay. Ja, vielleicht nicht ganz so 10 Jahre.
Nicht in 10,
aber man hat schon gesehen, wenn der Trend so weitergeht, dann machen wir hier Sturzflug und dann sind wir einfach unbedeutend. Also Man hat schon auch irgendwie einen Anspruch gehabt zu sagen, wir wollen auch was erreichen. Und dann hat man sich eben zusammengeschlossen und den Ring sehr gestärkt und viele Stämme sozusagen auch direkt in den Ringverband gepackt. Also es gibt auch jetzt noch so einzelne Verbände, die so ein bisschen nebenher dranhängen, aber die allermeisten Stämme sind eigentlich Teil des Ringverbandes oder von Scoutern einfach, unserem Pfadfinderverband.
Ja, da könnten das wäre meine Hausaufgabe für die deutschen Pfadfinderverbände, die Ringverbände sich mal in Zusammenarbeit zu üben und mal ein paar Projekte gemeinsam auf die Beine zu stellen. Also ihr würdet sagen, dass die schwedischen Pfadfinder da sehr viele positive Erfahrungen mitgemacht haben, ja?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Zwar, natürlich gibt es auch da manchmal Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr denn? Seht ihr das als möglich in Deutschland, so eine Ringzusammenarbeit oder die Zukunft davon? Was habt ihr denn da für Versionen oder Visionen oder seid ihr da auch mit anderen Ringverbänden in Kontakt?
Kürbis, sag mal für den Osten erstmal vielleicht. Das ist vielleicht gerade ganz spannend, oder?
Also ich kann das tatsächlich. Hört ihr mich noch?
Ja, klar.
Mhm. Okay, cool. Ich kann das für den Landesverband hauptsächlich sagen, weil ich da auf Bundesebene oder in anderen Landesverbänden gar nicht so den Einblick habe. Aber was bei uns gerade passiert, ist tatsächlich auf Ringebene sowas wie eine neue Art der Kommunikation über die Sinnhaftigkeit und was wir hier eigentlich zusammen machen. Und die große Frage, ob der Ring eine rein administrative Geschichte ist oder ob es wirklich um eine Zusammenarbeit geht, die auch inhaltlich irgendwie sein kann. Also da ist bei uns gerade so ein Umbruch und ich habe das Gefühl, dass sich die Ringverbände da nicht so ganz einig sind oder nicht so ganz sicher darüber sind, ob das denn auch über die verwalterische Ebene der Gelder und Förderungen und so hinausgeht oder ob da eigentlich noch mehr geht und es verbindende Elemente gibt. Also bei uns passiert da gerade was, das liegt, glaube ich, auch daran, dass bei uns so viel sich verändert im BDP und wir andere Ansprüche haben an die ganze Arbeit des Pfadfindertums in den neuen Bundesländern und auch in Sachsen. Aber eigentlich, also wenn ich einfach nur zurückblicke, dann habe ich das Gefühl, dass einfach sehr viel nebenher läuft und dieses große Verbindende und dass wir zusammen irgendwie Teil der Weltpfadfinderbewegung sind, einfach gar nicht so richtig aktiv in den Köpfen der Mitglieder ist und auch die Arbeit eigentlich nicht dahingehend läuft.
Und ja, und ich glaube, da kannst du einiges auf Bundesebene übertragen. Ich glaube, also die Verbände stehen in positivem Kontakt. Die machen ja auch einmal alle zwei Jahre, glaube ich, eine gemeinsame Vorstands- oder Bundesleitungssitzung. Steht sich da positiv gegenüber und tauscht sich da auch aus. Aber so richtig, dass wir eine gemeinsame Wachstumsstrategie hätten oder sowas, oder dass man gar in die Richtung denken würde, jetzt mal die Ringverbände, dass man die auch zusammenlegen könnte, um dann viel stärker wahrgenommen zu werden in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da gibt es keine Planung. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es wäre wirklich Zukunftsmusik. Ich glaube, es ist im Moment in Planung, eine gemeinsame Öffentlichkeitskampagne zu machen, immerhin schon mal. Aber ich glaube, weiter sind wir da noch nicht. Und selbst das wäre ja schon ein großer Schritt, muss man sagen. Also das hätte es ja auch noch nie gegeben, ja, würde ich denken. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, Öffentlichkeitskampagne. Bevor wir gleich dazu kommen, nochmal ein kleiner Rückblick. Mich hat in Straßburg so beeindruckt, wie analytisch und systematisch die Scouterner in der Krise da, die sie irgendwie 2010 oder was wahrgenommen haben, wie die da rangegangen sind und sagt, so, wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, woran es liegt, warum verlieren wir so viele Mitglieder, was haben die Scouterner da gemacht, Mio, was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, also man hat so eine Umfrage gemacht und einfach Menschen, die jetzt nicht unbedingt Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind, befragt, was assoziiert ihr denn mit Pfadfinden? Und die waren größtenteils positiv, also so 7 von 10 Attributen waren positiv, aber halt auch 3 von 10 waren negativ. Und man hat gesagt, so ja, militärisch, sektenartig, die Uniformen sind halt Dinge, die man damit verbindet, aber das waren eben so 30% ungefähr. Und auch weniger als 30% haben gesagt, Pfadfinden sind modern oder trendy. Aha, da hat man dann schon auch gesagt, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen was machen, auch an unserem Image.
Ja, okay. Also unter 30% waren der Meinung, dass Pfadfinder irgendwie noch relevant heute sind oder so, gell? Hatte ich irgendwie so eine Erinnerung, gell? Das war, glaube ich,
Ja, das
wo
kann
man
sein,
wirklich
dass
ins
es.
Nachdenken gekommen ist dann und gesagt hat, so, wenn die Leute uns auch aufgrund unserer Kluft oder Uniform als altmodischen oder militärischen Verein irgendwie sehen, dann müssen wir vielleicht mal darüber nachdenken, wie wir nach außen unsere Arbeit kommunizieren, wie wir das irgendwie machen. Und da sind, glaube ich, viele Sachen passiert, oder? Die ich irgendwie zumindest in Straßburg super spannend fand. Aber da kannst du mir bestimmt mehr drüber erzählen.
Also man hat auf jeden Fall an der Kommunikation gearbeitet. Man hat mal so eine Google-Suche gemacht, 2013, Pfad finden. Und dann hat man halt gemerkt, okay, das sind halt irgendwie 90% Bilder von Klufthemden oder irgendwelchen alten Medaillen, Symbolen, wie auch immer. Und da kann halt heute nicht jeder mal mit was anfangen. Also klar, irgendwie Klufthemden und Halstücher gehören auch zu unserer Identität, aber das ist halt nicht das, was nach außen hin nur Pfadfinden. Also Pfadfinden ist ja viel mehr. Und das hat man dann halt so gesagt. Man hat das so ein bisschen überspitzt dargestellt und einfach eine Google-Suche der Zukunft dann erstellt und das auch so intern kommuniziert, wo halt kein einziges Bild mehr drauf ist von Kluft. Das ist auch bei den
Okay.
Stämmen durchaus ein bisschen sauer aufgestoßen, so nach dem Motto, ihr wollt unsere Identität ausradieren. Aber dem
Ja.
ist nicht so. Also man hat halt eine ganz klarere Kommunikation einfach aufgestellt und gesagt, wir wollen einfach mit Spaß assoziiert werden, wir wollen mit wichtigen Themen assoziiert werden und nicht nur mit einem Hemd.
Also ich finde das super spannend, was du gerade erzählst. Das heißt, die haben sich gesagt, die haben bei Google mal Scouter da eingegeben und da haben sie diese ganzen Bilder gekriegt, die sie eigentlich, ja, woran man dann auch sehen kann, warum die Leute sie als militärischen, altmodischen Verein gesehen haben, weil das irgendwie gefühlt langweilige Bilder waren einfach. Und dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir ändern. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir mal, wie stellen wir uns die Pfadfinder denn in cool vor? Wie müssten sie denn aussehen, damit die Leute uns nicht für so altbacken halten,
Ja.
ja? Und, ja, okay. Und dann hat man im Prinzip in der ganzen Sache erstmal die ganzen Mitgliedermagazine und sowas ohne Kluft gemacht oder was waren da die
Also die
Maßnahmen?
enthalten schon Bilder von Menschen in Kluft, aber halt anders. Also man sieht jetzt nicht mehr den zum Pfadfindergruß, ja, den König, der irgendwie dasteht, der irgendwie ja, den Pfadfindergruß macht, sondern man sieht halt junge Menschen, die engagiert sind, die einfach Spaß draußen auch haben. Und die haben durchaus auch mal eine Kluft an, aber man hat halt auch die Kluftordnung geändert. Man hat gesagt, das muss nicht mehr
Ah, okay.
nur so ein Hemd sein, sondern es gibt halt auch ein T-Shirt mit dem Logo drauf und es gibt irgendwie auch das Ganze in Tanktop und in Funktionen und irgendwie, man hat gesagt, so das muss einfach ein bisschen flexibler sein und man muss nicht ein gebügeltes Hemd haben mit einem sehr fein gewaschenen Halstuch, sondern es gibt einfach viel mehr Spielraum.
Das ist doch super spannend, Chisholm, oder? Weil als wir uns begegnet sind als Landesverbände, habt ihr uns immer ausgelacht dafür, dass wir so eine lockere Kluftordnung haben und jetzt ist das eins der
Eine
Dinge, die
lockere
jetzt.
was? Eine lockere was? Ihr habt eine
Ja,
Kluftordnung, soll ich mal
wer.
lachen?
Ja, genau. Und jetzt wird es hier als gutes Mittel dargestellt, um sich moderner darzustellen und damit eventuell ja sogar neue Mitglieder zu ziehen. Ich wollte das nur noch mal kurz hervorheben.
Ich unterschreibe das sofort. Ich bin schon lange der Meinung, dass der BDP mal ein paar coole T-Shirts oder Polohemden oder Hoodies haben sollte, mit denen man als junger Mensch, der Kluft vielleicht jetzt nicht so total stark findet, auch möglicherweise in der Schule zeigen kann, dass man zu den Pfadfindern geht. Was soll da dran falsch sein? Ich bin sehr dafür. Also in Schweden hat das geklappt, sagst du Mio, ja?
Ja, würde ich schon sagen. Also man hat trotzdem so eine Gemeinschaft und also Gemeinschaft ist auch eins der drei Wörter, mit denen wir uns assoziieren wollen. Also man hat dann gesagt, okay, wenn irgendwie Uniformen und was weiß ich was, sektenartig und so weiter mit uns assoziiert wird, was sind denn die Attribute, die wir haben wollen? Und dann hat man halt gesagt, okay, Gemeinschaft ist eins davon, Spannung ist ein anderes und Entwicklung ist so das dritte. Also im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich auch Gesellschaft wollen wir auch entwickeln und einfach die Welt mitgestalten.
Ja, okay. Ja, das finde ich ja cool. Ja. Und das wird dann auch immer so kommuniziert, sozusagen, ja.
Genau. Und dann haben wir halt noch zwei Dinge, die wir dann sozusagen versprechen. Also nicht nur in unserem Pfadfinderversprechen, sondern auch so den Kindern und Jugendlichen, die gerne Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden wollen. Und das ist Abenteuer und Freunde. Also das ist vielleicht für die jungen Leute einfach wichtig, so, ja, ich will neue Freunde treffen oder ich will Abenteuer erleben. Und diese zwei Sachen kommunizieren wir einfach an alle, die das wissen wollen oder auch nicht wissen wollen.
Und die anderen Sachen sind mehr für die Eltern dann, oder was? Also dieses mit Gemeinschaft und Entwicklung und...
Genau, also ja, im Grunde kann man das so sagen. Natürlich wollen wir auch, dass die unsere Mitglieder sich damit identifizieren, aber letztendlich ist so das, was wir von anderen auch hören wollen, wenn wir fragen, na, kennst du Pfadfinder? Was assoziierst du denn damit?
Okay, cool. Also das heißt, ihr habt eine ganze Menge da in, die Schweden haben eine ganze Menge gemacht, die haben die Kluft entspannter gemacht, die haben irgendwie die ganze Kommunikation nach außen klar strukturiert und auch klar gesagt, wir kommunizieren hier die Dinge, für die wir stehen, zack, 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 und die werden auch immer gleich so gemacht, und das ist auch viel ansprechender für die jungen Leute und auch vielleicht auch für die Eltern dann sehr klar im Wording und in der Message, die man rüberkriegen will. Aber das Ganze ist ja gestartet worden, um die Mitgliederentwicklung positiver zu gestalten. Das ja. Heißt, die Scoutener wollten wieder wachsen und mehr werden. Hat das denn geklappt? Wie schnell sind da Erfolge sichtbar geworden dann?
Also die ersten Personen, die angestellt wurden, um sich mit Wachstum zu beschäftigen, das war im Jahr 2000. Das Tief hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das war so um das Jahr 2012, 2013 rum. Und seitdem wachsen wir.
Alter,
also seit 6 Jahren oder 7 Jahren. Ich habe jetzt die Zahlen von 2019, aber in den 6 Jahren sind wir um 10.000 Mitglieder gewachsen.
Okay, und das ist allerhand. Und wie viel ist das in Prozent? Kannst du das in Prozent sagen?
Also ich glaube, das sind im Schnitt irgendwie so 3,5%
pro Jahr.
Pro Jahr.
Okay, ja, das ist doch allerhand. Okay, stark.
Richtig geil.
Oh, genau. Aber also wenn man das über die Gesamtzeit rechnet, dann sind das ja, weiß ich nicht, 16% oder was, die wir insgesamt gewachsen sind.
Ja, das ist doch schon. Ja. Der BDP übrigens, ich glaube, das dürfen wir hier sagen, ist in den letzten Jahren auch um 10% gewachsen, gell?
Das freut mich sehr.
Cool. Ja, doch. Das ist eine positive Entwicklung in vielen Landesverbänden zu konstatieren gerade. Das darf man hier mal sagen. Aber es ist natürlich noch lange nicht das, was wir erreichen wollen. Aber ich muss nur mal kurz nachfragen, Mio, habe ich es richtig verstanden? Die haben 2000 angefangen, sich über Wachstum Gedanken gemacht, und dann hat es irgendwie 10, 12 Jahre gedauert, bis wirklich dann Wachstum passiert ist?
Ja, das kann man so sagen. Also,
wow. Genau,
also ja.
Da haben die aber einen langen Atem gehabt. Also das ist ja richtig. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man zwischendurch auch mal an seinen Maßnahmen zweifelt, ob man da auf dem richtigen Weg ist, weil es so lange dauert. Ich glaube, da hätten im BDP schon die Leute die Flinte ins Korn geschmissen in der Zeit.
Also, genau, also ich habe mich auch mal mit Leuten unterhalten, die da so in der Anfangszeit dabei waren, und die meinten halt auch so, ja, wir sind halt zu den Stämmen hingefahren, und die haben sich gefragt, so, was wollt ihr denn hier eigentlich? Ja. Also die wurden dann zwar vom Verband angestellt, um den Stämmen zu helfen, aber die Stämme dachten sich so, ja, ist ja schön, ne? Das sind halt unsere Mitgliedsbeiträge, aber was nützt uns das jetzt?
Und ja, die möchte natürlich auch mal ein paar Erfolge sehen dann irgendwie nach 10 Jahren. Wahnsinn.
Oh, inzwischen können wir die vorweisen, was super cool ist, und die Stämme rennen unseren Angestellten da quasi die Bude ein. Und,
ja, das ist natürlich toll. Ja, da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber ich finde natürlich schon super krass, dass die Scouter also so einen langen Atem auch gehabt haben, auch so lange Hauptamtliche zu beschäftigen, die erstmal 10 Jahre lang keine Erfolge vorweisen konnten, zumindest nicht, was die Mitgliederentwicklung angeht, dass man so viel Geduld hatte und so, so von der Sache überzeugt gewesen sein muss ja wohl, dass man das trotzdem weiter durchgezogen hat, an seinem Ziel so konsequent weiter festgehalten hat. Das finde ich schon erstaunlich.
Also, da muss ich nochmal nachfragen, weil, also, ich hätte so schnell behauptet, dass wenn sowas so lange dauert, bevor sich dann wirklich auch irgendwo Erfolge niederschlagen, dass sich das dann irgendwie auch wieder verliert. Aber da, also da frage ich mich, also wer hält denn dann daran fest? Also ist das dann so eine klassisch, wie ich mir das im BDP vorstelle, so eine Bundesleitung, oder sind das die Hauptamtlichen, die das immer wieder quasi von Jahr zu Jahr tragen? Oder, also, wie kommt es dazu?
Also eine Sache, die ich da als positiv wahrnehme, ist die Strategie. Scoutener hat eine 10-jährige Strategie.
Ach, komm.
Die geht jetzt von 2015 bis 2025, die aktuelle, mit der wir arbeiten. Und davor gab es schon etwas Ähnliches. Dann gab es natürlich noch diese Verbandsreform, wo dann alle zusammengekommen sind und so weiter. Ja. Okay. Aber man hat einfach langfristige Strategien gehabt.
Und an denen hat man einfach festgehalten, na klar, mit Strategien kann man langfristig arbeiten, da hast du natürlich recht.
Okay. Das Ganze läuft dann hier so, dass wir halt klar eine Strategie haben, die ist relativ simpel. Und der erste Punkt davon ist, mehr Leute sollen Pfadfinderei erleben. Ja. Und da haben wir auch dann ein ganz ambitioniertes Ziel. Mit 2025 sollen halt einfach 100.000 Mitglieder bei den Pfadfinder dabei sein. Gerade 2019 waren es 72.000.
Okay, klingt sehr ambitioniert, aber auch nicht total verrückt, oder?
Genau. Ich kann auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was wir für Ideen haben, um das zu erreichen.
Ja, immerhin.
Ja, komm, hau raus, genau was wollen wir wissen.
Dafür sitzen wir hier.
Ja. Genau, ich wollte zur Strategie nochmal was sagen, weil eine 10-jährige Strategie kannst du nicht einfach so umsetzen und sagen, so, jetzt ist Tag 1, jetzt setzen wir uns hier hin und fangen an, die umzusetzen. Sondern was halt gemacht wird, sind 2-jährige Pläne, die von unserer Bundesversammlung verabschiedet werden. Die werden erstellt von unserem Vorstand, von den Angestellten und Arbeitskreisen. Und jedes Mitglied kann auch dann noch Änderungen oder Ergänzungen vorschlagen. Und dann wird das Ganze angenommen. Und dann wird damit 2 Jahre lang gearbeitet.
Ah ja, okay. Ach, das ist ja total krass. Also das heißt, ihr habt erstmal so den großen Plan, der ist für 10 Jahre. Und dieser wird dann runtergebrochen auf 2-Jahres-Strategien sozusagen. Ja?
Genau, richtig? Genau. Okay. Und da sind dann halt auch...
Mit Meilensteinen und so wahrscheinlich.
Ja, genau. Und da sind dann halt so Maßnahmen, was auch immer. Jetzt im nächsten Jahr haben wir wieder unser Bundeslager. Das ist dann natürlich auch eine Maßnahme, wo dann eben das Ganze dann auch auf die Strategie bezogen wird. So, da laden wir auch externe Nicht-Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein, die das erleben können, somit für weitere Aktivitäten gewinnen zu können oder als Mitglieder gewinnen zu können.
Okay, Mio, sag mal jetzt mal ganz spontan aus dem Bauch raus, braucht der BDP auch so eine Strategie, wenn er vernünftig wachsen will?
Ich glaube ja, ja.
Okay, und kannst du dir das für den BDP realistisch vorstellen? Glaubst du, das ist machbar für uns?
Ich glaube, was man halt braucht, ist so ein bisschen Geduld auf jeden Fall und Willen. Also das muss halt auch gewollt sein. Und da meine ich dann auch von einem Bundesvorstand, der sich das auf die Fahnen schreibt, so, wir wollen das. Und dann muss es halt auch letztendlich in vielen Teilen des Verbandes verankert sein. Das Ganze braucht Zeit, deswegen Geduld. Und ich glaube, das geht halt auch nicht von heute auf morgen.
Ja, nee, das ist klar. Aber ich glaube, als erstes müsste man tatsächlich der BDP sich dazu durchringen, das wirklich sich groß auf seine Fahne zu schreiben auch, und zu sagen, so, das wollen wir aber auch wirklich zusammen. Ja. Also es reicht, ich bin sicher, dass der Bundesvorstand und die Bundesleitung, die haben wir da auf jeden Fall im Boot, die wollen das selbstverständlich. Mit denen unterhalten Kürbis und ich uns übrigens in 2 Wochen über das Thema. Da bin ich sehr super gespannt drauf, da freue ich mich sehr drauf. Aber ich glaube, das müssen wir richtig verankern, überall, in allen Ebenen des BDP. Wir müssen die Landesvorstände, die Landesleitung da ins Boot kriegen und natürlich unsere Stämme. Ja. Aber da passiert ja auch schon viel. Wir machen ja schon viele gute Sachen. Kennst du die schöne Geschichte aus Sachsen, ja, was wir da gemacht haben?
Ja, ich habe ja von Kürbis aus erster Hand da
ein bisschen was erfahren dürfen. Ah ja, richtig. Ah ja, klar.
Ja, genau. Also wir haben Wochen miteinander verbracht, ne? Also ja, stimmt. Ja. 80% habe ich Fragen gestellt, aber 20% habe ich auch was erzählt.
das ist doch schön. Super gut. Okay, sag mal, apropos Hauptamtliche, wie viele Hauptamtliche beschäftigen die Scouter da gerade zum Thema Wachstum?
Etwa 15, würde ich sagen.
15?
Das Ganze, Ja, 15 Leute in ganz Schweden.
15 Leute in ganz Schweden, die sich hauptsächlich mit dem Thema Wachstum und der Umsetzung der Strategie und der Unterstützung der Stämme beschäftigen?
Ja, genau.
Okay, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und, ne? Und die arbeiten dann in lokalen Teams zusammen, oder wie? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, erklär das mal alles genau. Von der Pike auf, Jo. Wir wollen das alles wissen.
Ja. Also in Schweden haben wir das Ganze so ein bisschen eingeteilt. Es gibt zwar auch Bezirke, die heißen dann Distrikt, die im Grunde wie unsere Landesverbände funktionieren. Aber also die haben auch dann nochmal ein Vorstandsteam, die haben auch so ein paar Beauftragte, die haben so ein bisschen regionale Veranstaltungen. Wir Angestellten haben Schweden dann in 5 Regionen aufgeteilt, also Norden, Stockholm, Westen, Osten und Süden. Und für jede Region gibt es 2 Personen, die dort die Stämme unterstützen. Und die fahren dann zu den Stämmen hin oder sind auch an den Bezirksveranstaltungen mit dabei und fragen so ein bisschen nach, wie geht's euch, was können wir für euch tun, was habt ihr demnächst für Veranstaltungen, wo wir vielleicht auch mal dabei sein können und euch besser kennenlernen können und so weiter. Also das läuft viel regional.
Ja.
Dazu gibt's dann noch jeweils irgendwie eine Person, die das in der Region dann jeweils koordiniert, und das sind auch die Leute, die du in Straßburg getroffen hast. Und dann haben wir eine Chefin, die auch in unserer Geschäftsführung mit integriert ist, die das Ganze halt ganz oben sozusagen immer wieder auf den Tisch bringt. Auch wenn irgendwie andere Chefs sagen, ja, wir wollen jetzt hier mal unser Thema Vielfalt pushen, dann sagt halt immer noch die eine Person, okay, und wie können wir das mit Wachstum in so
das ist die Elisabeth, ja, richtig?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay, von dem ich der größte Fan. Die ist super. Die ist super. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass Wachstum sozusagen so einen Anwalt hat, auch in den höchsten Gremien, und immer wieder sagt, so hier, nee, hier, Leute, ist ja alles schön gut, was ihr macht, aber was hat das mit Wachstum zu tun? Wie können wir das nutzen, damit da auch unser Wachstum davon davon profitiert, ja. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass das immer wieder auf den Tisch kommt, ja? Weil sonst droht es halt in den vielen anderen Themen, die ja durchaus auch alle wichtig sind und ihre Berechtigung haben, aber irgendwie unterzugehen. Ja? Das ist immer so ein bisschen meine Sorge dabei.
Ja? Mio, du, ja? Wohnst du noch in Göteborg?
Ja.
Wie viele Stämme hat Göteborg?
Also Göteborg ist ja so eine Stadt mit gut 600.000 Einwohnern, und wir haben hier in dem Bezirk Göteborg, also so, ich würde mal sagen, 30 Kilometer Umkreis, gut 50 Stämme.
Das finde ich mal eine Ansage. An alle Hörerinnen und Hörer, damit ihr das einordnen könnt und nicht googeln müsst, genau, 600.000 rund Einwohner, also so wie Leipzig, Stuttgart oder Düsseldorf ungefähr, und das sollten wir den erstmal nachmachen.
Alter Schwede, kann man da ja nur sagen. Das ist ja wirklich eine krasse Ansage.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das dann alle Verbände sind. Also ich weiß nicht, wenn man sich in so großen Städten jetzt vielleicht mal Düsseldorf anschaut, wenn man von allen Ringverbänden sich das, genau, auch was da so in den Dörfern ringsrum ist. Naja, aber ich glaube, ja, man kann das durchaus so sehen, dass in Schweden einfach da in den Ballungszentren ultra viele Städte sind.
Okay, so, also, du wolltest jetzt lassen wir doch mal konkret über eure Wachstumsbemühungen reden. Was machen die Wachstumsteams, was machen die regionalen Entwicklungsteams, um die Stammesarbeit zu schützen? Weil eins können wir, glaube ich, festhalten, Wachstum passiert immer auf der Stammesebene. Das kann oben beschlossen und gewünscht und beworben werden, aber gewachsen wird tatsächlich auf der Stammesebene. Was ist euer Ansatz, was ist eure Strategie?
Also zum einen, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor dabei ist die Statistik. Also wir schauen uns schon an, welche Stämme wachsen nominell, also kriegen neue Mitglieder oder verlieren auch Mitglieder. Und wenn sich das Ganze häuft, also wenn die viele neue Mitglieder bekommen, dann fragen wir natürlich nach, hey, was macht ihr, was funktioniert bei euch, und tragen das auch in andere Stämme rein.
Und okay, also von den guten Beispielen lernen sozusagen.
Genau. Ne? Und wenn Stämme ganz viele Mitglieder verlieren, dann ist es natürlich auch ein Alarmzeichen für uns und wir fragen danach, hey, was ist los? Wie können wir euch unterstützen? Und wie ihr auch in eurer ersten Folge schon gesagt habt, so, man muss einfach die funktionierenden dafür sorgen, dass die Stämme funktionieren. Wenn Stämme gute Arbeit machen, dann wachsen die auch. Wenn Stämme andere Probleme haben, dann können die gar nicht wachsen.
Ja.
Das merken wir auch immer wieder. Ja. Also so Stämme, die einfach, weiß nicht, ganz krass irgendwie Leitermangel haben bei der Wölflingsstufe, die können gar nicht wachsen. Also da muss man erstmal dieses Problem beheben, bevor es überhaupt weitergehen kann.
Ja. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, dass ihr als allererstes sozusagen in die Statistik guckt. Ja, ist ja nicht notwendigerweise der erste Gedanke, auf den man kommen muss. Ihr sagt, aber ihr guckt euch erstmal in die Statistik und sagt, so, wo brennt's? Da muss irgendwas passieren, ja. Und ich kann das aus meiner Erfahrung als Landesvorstand nur bestätigen. Wir haben das immer gemacht. Also ich finde, ein unfassbarer Wissensschatz ist unsere Mitgliederstatistik im BDP. Und ich kann nur alle Landesvorstände auffordern, immer wieder sich das Ding auf den Tisch zu legen und durchzublättern und gucken, wie geht's unseren Stämmen, was und da, wo es brennt. Und es ist kein Geheimnis, dass es im BDP viele Stämme gibt, die viel zu wenige Mitglieder haben, um vernünftig arbeiten zu können. Da muss dann was passieren. Ne? Und ich glaube, das ist ein richtig guter Ansatz. Ja, das hätte ich bei euch jetzt gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt, Mio. Aber cool. Okay, aber was macht ihr noch?
Genau, also was wir jetzt auch gemacht haben, ist eine Exit-Untersuchung. Also wir haben geschaut, was sind Gründe, warum Leute nicht mehr Pfadfinderinnen und Pfadfinder sein möchten.
Also die Leute, die ausschalten.
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben einfach eine E-Mail verschickt an alle, die im letzten Jahr ausgetreten sind und gefragt, hi, in welchem Stamm warst du, wie alt bist du, warum hast du keine Lust mehr gehabt oder warum bist du ausgetreten? Und dann noch so ein paar Sachen so, welches Geschlecht bist du und so weiter, damit wir das auch einfach so ein bisschen sehen können. Das war nämlich eine Frage so, verlieren wir ganz viele Mädels oder ist das nicht der Fall? Und wir können jetzt sagen, nee, das ist nicht der Fall. Also wir verlieren ungefähr so die Mitglieder auch in den Geschlechterproportionen, wie wir insgesamt Mitglieder haben.
Okay, aber also habt ihr da wahrgenommen, also war die Bereitschaft, also da zu antworten? Ich meine, wenn man schon ausgetreten ist, stelle ich mir vor, dann kommt noch so eine E-Mail, das würde ich spontan sagen, die Bereitschaft, dass man die noch beantwortet, ist nicht so hoch, aber da habt ihr andere Erfahrungen gemacht, oder was?
Ja, tatsächlich. Also wir haben da sehr, sehr viele Antworten bekommen. Ich habe keine genaue Quote, so, aber schon eine gute Antwortquote. Und tatsächlich, also die kam halt auch nicht vom Stamm. Manchmal hat man negative Erfahrungen mit dem Stamm gemacht und dann ist das so ein anonymer Weg, das nochmal kundzutun über den Verband, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und da haben wir auch dann gesehen, okay, krass, in dem Stamm ist das vorgefallen, davon wussten wir gar nichts, so, dann können wir damit auch weiterarbeiten und da agieren.
Ja, cool.
Also ich würde schon sagen, dass da ganz gute Sachen auch
kommen. Und kannst du jetzt,
oder?
Ist ja komplett anonymisiert, kannst du mal so, was sind so die Gründe, die dir einfallen, warum Leute so austreten oder was so vermehrt vorkommt?
Also nicht nur, was mir einfällt, sondern was da tatsächlich oft gesagt wurde, ist zum einen, das kollidiert mit einer anderen Freizeitbeschäftigung. Das ist halt ein Grund, der öfter vorgekommen ist und auch von den Antwortmöglichkeiten so das Größte war. Dann gab es einen Block, der noch größer ist, wenn man mehrere Antwortmöglichkeiten zusammennimmt, und das ist so das Soziale, also einfach das Zusammenspiel in der Gruppe. Das hat nicht funktioniert, also mit den anderen Jugendlichen oder anderen Kindern in der Gruppe. Da, ich weiß nicht, ich wurde geärgert oder ich habe mich nicht wohlgefühlt oder solche Sachen, aber halt auch so, ich habe keine neuen Freunde gefunden.
Ah, und das ist ja euer großes Versprechen.
Genau. Und das ist halt auch was, wo wir jetzt sagen müssen, okay, da müssen wir halt nochmal arbeiten. Ein weiterer Block ist so das Programm. Also es war langweilig oder ich habe keinen Spaß gehabt oder solche Sachen. Und genau, das können wir jetzt halt alles uns angucken und sagen, okay, damit können wir weiterarbeiten oder da müssen wir uns was überlegen, so um dagegen vorzugehen. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, das ist so eine unserer Ideen, wie wir die 100.000 erreichen können. Wir verlieren jedes Jahr 19% unserer Mitglieder.
Ah, okay.
Das muss man erstmal.
Ja.
Also, genau, das muss man erstmal verstehen. Wenn wir einfach 2 Jahre lang nicht 19% unserer Mitglieder verlieren würden, dann sind wir nächstes Jahr bei 90.000 oder übernächstes Jahr.
Ja, logisch, klar. Ja, ja, das heißt, man muss, also ihr sagt, bevor man neue Mitglieder wirbt, kann man doch erstmal versuchen, die man schon hat, zu halten. Ja, und was können wir tun, um das zu verbessern, damit wir weniger Mitglieder verlieren? Ja, das ist klar. Und dann daraus ergeben sich natürlich viele spannende Fragen für so einen Verband. Da muss man ja an die Qualität des Programms rangehen, da muss man an die Gruppenleiterausbildung rangehen und so Sachen, würde ich mal vermuten, oder?
Ja. Genau, und das sind einfach Dinge, da sind wir gerade dabei. So, wir haben das 2017 schon einmal gemacht, aber da nur so ganz vereinzelt. Und jetzt 2019 haben wir das an alle, die 2019 ausgetreten sind und da einfach viel mehr Daten gewonnen. Und jetzt ist der Plan, das einfach durchlaufend zu machen. Also jeder, der austritt, kriegt automatisch eine E-Mail und dann sammeln wir das Ganze und können pro Jahr sehen.
Ach, super krass. Ja, super cool. Ja, das
kann man sich auch nochmal mitnehmen. Ganz kurzer Sidekick, Mio. Du hast mich, Melone und mich ja damals im Januar bei unserem Praktikum mit zu deiner allerersten Sippenstunde genommen. Wie läuft's denn mit deiner Sippe?
Super gut. Also ich meine, wir haben ja in Schweden durch die gesamte Corona-Zeit so weiterhin Gruppenstunden gemacht.
Genau, das habe ich mitbekommen.
Weil einfach die Gesundheitsbehörde gesagt hat, Kinder sind da weniger anfällig. Es ist super wichtig, dass Kinder eine Freizeitbeschäftigung haben und deswegen Sportarten und Gruppenstunden von so Jugendarbeit kann weiterhin stattfinden.
Okay,
und, wir hatten das anfangs ja alle 2 Wochen und dann haben wir halt im März gesagt, so, das ist so wichtig, wir machen das jetzt jede Woche. Und wir hatten jetzt vor einer Woche oder vor 2 unsere letzte Gruppenstunde vor den Ferien, weil jetzt hier auch inzwischen Ferien sind in Schweden. Und da waren einfach 24 von 25 Kindern da.
Richtig geil. Ach, schön. Wow. Ja, grüß die mal von mir. Ich fand die spitze, die Truppe.
Ja, mach ich sehr gerne.
Sehr cool, sehr cool. Hut ab. Also du scheinst ja ein paar Sachen richtig zu machen, Mio. Das ist ja gut zu wissen. Ich habe noch eine Frage zu diesen Exit-Befragungen. Hm. Meldet ihr das dann auch direkt an die Stämme zurück, wenn ihr da Erfahrung habt? Oder ist
genau.
Das?
Genau. Also das sind Dinge, mit denen dann wie soll ich sie nennen, Utvecklingskonsulent, ist der schwedische Begriff, aber so die regionalen Betreuer sozusagen, Entwicklungshelfer, Referentenhelfer, ja. Das sind die Leute, die mit diesen Daten arbeiten und wenn eben da spezifisch bei einigen Stämmen was auffällt, dann ist das natürlich was, womit die ganz konkret arbeiten, wenn das für eine Region spezifisch ist oder wenn da Sachen einfach sind, die vermehrt auftreten, dann sind das auch Themen, mit denen die sich beschäftigen. Und was wir einfach merken, wir sind super gut da drin, ganz viele neue einzuladen und durch eben diese Schulbesuche, die wir machen, aber wir verlieren halt auch ganz viele davon wieder.
Okay.
Also wenn wenn man sich das anschaut, so die Hälfte der Leute, die wir jemals aufnehmen, verlieren wir in den ersten 2 Jahren wieder.
Wow, das ist, glaube ich, mehr als im BDP, oder?
Ja, ich glaube auch. Im BDP ist ja vielleicht auch die Wölflingszeit einfach ein bisschen länger.
Ja. Und ach so, ab wann darf man denn bei den Scoutern da mitmachen?
Ab 8 erst.
Aha. Okay.
Und dann ist eben die jüngste Altersstufe 8, 9 Jahre. Und dann kann es halt sein, dass man irgendwie ab 10 dann in eine andere Gruppe kommt und dann halt auch wieder ein anderer Tag oder andere Leiter oder was auch immer. Die Freundin hat aufgehört, dann höre ich halt auch auf.
Ja.
Und so merken wir halt, okay, wir müssen da ganz vermehrt arbeiten. Wir haben vorher immer gedacht, so krass, wir verlieren irgendwie über die über 13-Jährigen, weil da haben wir nicht mehr so viele. Aber der Fakt, dass wir da nicht mehr so viele haben, liegt halt daran, dass wir ganz früh alle verlieren.
Ja. Das sage ich ja schon immer. Ich sage ja schon immer, dass der Schlüssel zum Wachstum in der Wölflingstufe liegt. Und da muss für die erfolgreiche Stammesarbeit einfach ein großes, breites Fundament da sein. Und vielen, vielen Wölflingen. Und wenn das nicht so ist, dann kriegt man hinten raus nämlich Probleme. Andersrum, wenn man viele, viele Wölflinge im Stamm hat, am besten in 2 Meuten, dann hat man auch immer genug Mitglieder in der Pfadfinderstufe und dann kommen am Ende auch noch genug Ranger und Rover raus, die den ganzen Laden leiten. Ja, das ist ja meine Kernthese zum ganzen Thema Wachstum. Aber erzähl doch mal so ein bisschen Schulbesuche. Das ist ja was, was wir alle kennen aus der Mitgliederwerbung im BDP. Aber das, da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, wie wir es machen und wie es in Schweden läuft, oder?
Ja, also genau, in Deutschland, in meinem Stamm, wir haben das auch versucht. Wir waren da nie so richtig erfolgreich drin. Wir hatten vielleicht auch niemanden, der es uns da komplett an die Hand genommen hat und das so da mitgekommen ist oder so. Aber genau, hier läuft das halt so, dass die Stämme sagen, wir wollen das gerne machen. Dann melden sich die regionalen Betreuer bei denen oder es gibt einfach einen Austausch. Und dann sind die regionalen Betreuer eigentlich in den ersten 2-3 Schulwochen, wenn nach den Sommerferien die Schule beginnt, im Dauereinsatz und sind jeden Morgen in 1-2 Schulen für eben verschiedene Stämme und laden die jugendlichen Kinder dann zu Gruppenstunden ein, so Schnupperstunden.
Also Moment mal, das müssen wir jetzt nochmal ganz klar machen. Das heißt, wenn ich als Stamm irgendwie denke, ich habe jetzt zu wenig Wölflinge, dann rufe ich bei euch im Regionalbüro an und sage, könnt ihr mal ein paar Hauptamtliche vorbeischicken, die für uns mal die Mitgliederwerbung machen oder was?
Genau, also das passiert so rein technisch und dann aber halt auch nicht ohne Unterstützung des Stammes. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. So, man braucht schon auch den Stamm dazu, der auch mit einem Leiter oder zwei dabei sind. Und man bespricht sich auch vorher mal. Also man sorgt dafür, dass irgendwie dann auch eine ordentliche Schnupperstunde und dazu irgendwie so Handouts oder Zettel irgendwie bereit sind, dass die auch ausgeteilt werden können. Und genau, aber letztendlich ruft man im Regionalbüro an oder schreibt eine E-Mail und sagt so, yo, wir wollen gerne in der Woche Unterstützung haben bei der Mitgliederwerbung.
Kürbis, warst du da nicht bei so einer Werbeaktion mal dabei?
Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, also wir waren.
Wie war das?
Wir waren ja mit Emma aus Göteborg bei einem, wir haben es dann eben auf Englisch Tryout-Meeting bei so einer Schnupperstunde außerhalb von Göteborg, die haben wir dabei begleitet. Genau, und also genau, sie hat uns auch erzählt, wie der Prozess war. Also da hat sich ein Stamm gemeldet, die hatten Probleme, dann haben die sich abgesprochen, haben einen Plan gemacht. Dann ging es daran, in die Schulen zu gehen und dort Werbung zu machen für genau diese Schnupperstunde. Und dann wurden dort die Kids eingeladen und parallel, und das scheint, da kannst du mich berichtigen, wenn es falsch ist, Mio, aber das scheint normal zu sein, parallel wurden die Eltern eingeladen. Also draußen haben Mitglieder des Stammes, glaube auch Gruppenleitung, eben eine richtig gute, gut vorbereitete Schnuppergruppenstunde gemacht. Und parallel hat Emma als Hauptamtliche zusammen mit der Stammesführung einen Elternabend gemacht und das ganze Prinzip Pfadfinden und was die Kinder da mitnehmen und wo der Stamm gerade steht, erklärt, genau in der gleichen Zeit.
Okay.
Und genau, und haben sich da einfach ausgetauscht und wir waren quasi bei diesem Tryout-Meeting dabei und es war mega spannend, weil so wie ihr das bei der Scouterna macht, hatte ich das noch nicht erlebt, dass es wirklich von der Vorbereitung, die zusammen passiert, dann eben diese Durchführung mit der Vorbereitung für die nächste Sache und dann eben auch noch die Vorbereitung und Durchführung von der nächsten Sache, also das alles eben strategisch aufeinander abfolgt und immer schon, wenn man wo war, man den nächsten Termin bekommt und wie locker das alles vonstatten gegangen ist, das war mega spannend zu beobachten, da habe ich auch richtig viel gelernt.
Ja, okay, cool. Genau, also diese Elternabende sind da mehr oder weniger Standard, also Man versucht eben den Eltern oder die Eltern auch zu überzeugen, dass das für die Kinder eine richtig gute Sache ist. Also unser Ziel ist ganz klar, wir wollen die beliebteste und so nachgefragteste Freizeitbeschäftigung für Kinder in Schweden sein. So, das ist auch unsere
Ambition. Das ist meine Ansage. Sehr
gut. Und wir kämpfen, oder weiß nicht, kämpfen, wir konkurrieren halt mit ganz vielen Sportvereinen. Also es gibt super viele Kinder und Jugendlichen, die 10 verschiedene Sportarten ausprobieren in den ersten 5 Jahren ihres Lebens so. Oder in den ersten 5 Schuljahren und da sind wir dann halt auch so und noch ganz viele andere Vereine, die natürlich auch Angebote haben und da wollen wir eben die Eltern auch vor allem überzeugen, dass das viel mehr bringt, bei den Pfadfindern dabei zu sein, als jetzt nur
als Sport zu machen.
Genau. Also, weil eben unsere Arbeit viel ganzheitlicher ist und so weiter und dann erläutern wir so unser Konzept und eben auch diese 3 Attribute, ne, dieses mit der Spannung und der Gemeinschaft und der Entwicklung und wenn die merken so, okay, klar, beim Sport, da merkt man auch so ein bisschen, wie man in der Gruppe agiert, aber es gibt auch ganz viel Konkurrenz und das ist halt auch das so bei den Pfadfindern gibt es keine Auswechselbank.
Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Cool. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass ein Hauptamtlicher, der so einen Elternabend dann dreimal, viermal die Woche macht und da wahrscheinlich auch entsprechend drauf vorbereitet und geschult wird, der ist dann noch ein bisschen überzeugender rüberkommt als der Gruppenleiter, der das vielleicht gar nicht, der vielleicht ganz viele Stärken in der Arbeit mit den Kids hat, aber vielleicht nicht die größte Stärke darin sieht, jetzt Eltern zu überzeugen. Ja, das kann man natürlich schon sich auch vorstellen, dass die Unterstützung davon Vorteil ist. Ja.
Also dieser Elternabend, den Melone und ich da besucht haben, war zwar auf Schwedisch, aber wir haben währenddessen schon die ganze Zeit, ganz still natürlich, aber Emma übelst gefeiert für ihre coole Art und wie sie das so rüberbringt. Also ich fand, dass das genau das, was du angesprochen hast, dass es mega überzeugend war und halt super cool und wenig aufgeregt, obwohl es eins ihrer ersten war. Aber sie war halt einfach so eine Bank da in diesem Raum und sehr verlässlich in den Antworten und sehr überzeugend. Und das haben wir sogar in einer anderen Sprache irgendwie feststellen müssen.
Ja, cool. Ja. Sag mal, Mio, Entschuldigung, ich muss mal Gedanken sortieren. Ich habe gerade zwei Ideen auf einmal im Kopf gehabt, weil ich gerade super spannend finde an der Stelle. Also dieser Elternabend, da habt ihr einerseits wollt ihr die Eltern davon überzeugen, dass Pfadfinden toll für ihre Kinder ist, aber du hast am Anfang schon mal gesagt, ihr versucht tatsächlich auch richtig aktiv Gruppenleiter zu rekrutieren, also Eltern davon zu überzeugen, dass sie da ja auch selber aktiv werden können, wenn sie möchten, dass diese Kinder dieses tolle Hobby da machen können, oder?
Genau. Also das ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir das machen. Viele bauen eben, wie anfangs auch schon gesagt, auf Eltern, auch als Gruppenleitungen. Und meistens folgen die Eltern dann auch ihren Kindern in die nächste Altersgruppe. Also dann fehlen die natürlich wieder bei den Wölflingen. Und wir haben da so ein paar Argumente. Also in Schweden ist man ja schon super viel irgendwie in der Schule und die Eltern sind beschäftigt. Und das ist halt auch ein coole Art und Weise, wie man gemeinsam Zeit verbringen kann. Man hat zwar noch 20 andere Kinder dabei, aber man sieht sich zumindest mehr, als wenn jetzt das Kind bei den Pfadfindern wäre und die Eltern zu Hause. Und das Ganze natürlich dann auch auf Lagern, also das ist dann auch normal, dass da dann Eltern dabei sind. Und natürlich nicht von jedem Kind, aber also da hat dann auch keiner Probleme. Ich meine, beim Fußball gibt es auch dann den Trainer, der Vater von dem ein Mitspieler ist so. Und warum denn das nicht auch bei den Pfadfindern? Ich fand das super komisch, als ich hergekommen bin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Wenn man im BDP groß geworden ist, dann ist es ja eher sehr ungewöhnlich, dass so viele Eltern rumspringen, oder?
Ja, durchaus. Und ich hatte auch erstmal so meine Zweifel, so soll ich dafür überhaupt Werbung machen? Oder also das ist doch super komisch. Und dann habe ich aber gesehen, so ja, also das scheint zu funktionieren und die kriegen damit auch neue Leiter und dann können die Leute, die in der Stammesführung sind, sich darauf konzentrieren. Oder dann können, also was wir im BDP ja auch, glaube ich, ganz gut kennen, so diese Ämterhäufung kann einfach so ein bisschen entspannt werden, dadurch, dass nicht der Stammesführer auch noch zwei Gruppen leitet und Materialwart ist.
Ja, na klar. Sondern
man kann halt auch sagen, okay, Elternteil, wenn du nicht Gruppenleiter willst, sein willst, schön und gut, aber dann kannst du doch unser Schatzwart sein oder dann kannst du unser Materialmensch sein oder du kannst halt dich um unser Heim kümmern. So. So versuchen wir halt viele Eltern auch in diesem ersten Elternabend schon einzubinden und ihnen auch die Vorteile, selber da aktiv zu werden, nahezulegen.
Das ist schon krass, ey. Okay.
Und, ich habe noch eine Frage dazu. so ein Eltern, ich als diejenige, die nur den BDP kennt, kann mir einen Elternteil als Materialwart und als Heimwart ziemlich easy vorstellen. Aber wenn die Eltern Gruppenleitungen werden, wie bildet ihr die dann aus?
Also das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zu Deutschland oder dem BDP im Speziellen. Die Ausbildung ist viel mehr auf die Erwachsenen gerichtet. Also wenn ich mir überlege, so als ich meinen ersten Kurs besucht habe, war ich halt 12 oder 13. Und hier gibt es einfach für diese Altersgruppe im Speziellen kaum Ausbildungsangebote, aber auch für so die 15-, 16-Jährigen noch nicht so viele Angebote. Und deswegen sind die meisten Gruppenleiterausbildungen einfach für Erwachsene gemacht. Und die sind aber auch super einfach. Die sind mehrmals im Jahr, da ja, gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, daran auch teilzunehmen. Und so werden die dann ausgebildet in so Sachen Pädagogik und dann natürlich auch so ein bisschen Fadi-Skills, wobei Letzteres dann hauptsächlich im Stamm abläuft. Also ne, dann die anderen Leiter, dem mal zeigt, so funktioniert der Knoten oder so schnitzen wir sicher oder sowas. Also das schaut man sich dann bei den anderen Leitern ab oder spricht sich halt vor der Gruppenstunde mal ab, so und so, das sagen wir. Man hat ja auch einen gesunden Menschenverstand, das sagen wir auch immer. Also das meiste, was ihr braucht hier, bringt ihr schon mit. Ihr könnt mit Kindern umgehen so und ihr habt einen gesunden Menschenverstand und den Rest, das lernt ihr schon.
Ja. Na ja, klar, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn Leute eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und auch schon als Eltern sind sie ja schon nachweislich Menschen, die mit Kindern Umgang haben. Aber nochmal kurz zu der Ausbildung, da interessiert mich noch zwei Dinge. Erstens, Eltern haben ja meistens das Problem, dass sie nicht einfach mal wie, im BDP läuft die ganze Ausbildung ja in den Schulferien. Ja, weil das ja alles Schüler sind, die wir da ausbilden. Wie machen wir das mit Eltern? Die können sie nicht alle ständig eine Woche Urlaub nehmen, um auf den Kurs zu fahren.
Genau, das läuft halt anders. Also Ausbildung ist hier nicht so ein Eine-Woche-Ding, sondern man macht das halt mal an einem Wochenende oder man macht das auch mal an mehreren Abenden und macht dann halt mehrere Module. Jetzt in Zeiten von einer globalen Pandemie, wo man sich auch nicht treffen kann oder weit reisen kann, so, da haben wir das auch gemerkt, da haben wir Ausbildung dann auch angefangen, digital zu machen. Und da gibt es dann einzelne Module, die man eben auch an Abenden oder an Wochenenden, wenn erwachsene Menschen, arbeitende Bevölkerung Zeit hat, auch durchgeführt werden können.
Habt ihr nicht sogar auch so ein E-Learning-Ding?
Also, ja, wir haben auch mehrere Kurse für Pfadfinderleiter, die eben online stattfinden. Das ist zum einen eine Ausbildung in Prävention sexualisierter Gewalt. Also im Grunde das, was Intakt auch macht, einfach so Präventionsschulungen, die finden bei uns online statt. Das ist auch die einzige Ausbildung, die verpflichtend ist. Bevor du deine erste Gruppenstunde hältst, machst du diesen Kurs. Das sind dann irgendwie so 60 bis 90 Minuten online, auch mit einem kleinen Test am Ende. Und dann hat man so ein Zertifikat und das ist auch online in unserer Mitgliederdatenbank sichtbar. Das heißt, der Stammesführer kann auch sehen, so, okay, Leiter ist jetzt angemeldet und hat diesen Test gemacht und damit darf die Person auch Gruppenstunden machen. Ah,
okay. Wow, ja, ich frage mich halt die ganze Zeit, was wir im BDP halt auch machen können, um vielleicht auch für Quereinsteiger die Hemmschwelle ein bisschen zu senken. Denn so unsere Kurse sind im Moment wirklich noch nicht auf Quereinsteiger eingestellt und auf Leute, die vorher keinen Pfadfinderhintergrund haben. Und da muss man ja mal auch über verschiedene Möglichkeiten nachdenken. Ne? Finde ich schon sehr spannend.
Ja, tatsächlich ja auch so eine Problematik, die ich im Projekt wahrnehme, wenn die Gründungsteams vorwiegend aus Menschen bestehen, die halt schon mitten im Leben stehen, also Familie und Arbeit haben und dann einfach der Zugang zum Pfadfinderleben oder eben auch zur Ausbildung einfach dadurch maßgeblich erschwert ist, zumindest zurzeit. Deswegen ist das super interessant, was du erzählst, Mio, um zu gucken, wie kann man sowas vielleicht mittelfristig oder langfristig dann eben auch übertragen, um so die Hürden so ein bisschen zu nehmen.
Mio, sag mal, ich würde mal ganz kurz auf ein Thema zurückkommen, weil es einfach, glaube ich, für Wachstum im BDP auch super relevant ist. Diese hauptamtliche Unterstützung von Mitgliederwerbung. Ja? Was könnten wir für den BDP daraus lernen, was ihr in Schweden da macht? Weil wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, oder zumindest im Moment noch nicht, die ganze Zeit Hauptamtliche loszuschicken, die für uns Werbung in der Grundschule machen. Aber so dieses Zusammenspiel, diese Vernetzung zwischen Hauptamtlichen oder in unserem Fall vielleicht auch einfach Landesebene und Stammesebene bei der Mitgliederwerbung. Müssten vielleicht unsere Landesverbände da mehr tun, um unsere Stämme bei der Mitgliederwerbung zu unterstützen, zu schulen oder sowas? Was kannst du dir was vorstellen?
Ja, also ich glaube schon, dass das Ganze eine regionale Anbindung braucht. Unsere Landesverbände kennen in der Regel die Stämme ganz gut und wissen vielleicht auch so ein bisschen, wie es denen geht. Und ich glaube, dass einfach jeder Landesverband da alles geben muss, sage ich mal, um diese Stämme zu unterstützen. Und dann denke ich auch, dass so eine gemeinsame Strategie dabei helfen kann, da einfach auch Strukturen zu schaffen. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Also klar, ich kann super nachvollziehen, dass der BDP jetzt nicht von heute auf morgen 15 Hauptamtliche in 15 Landesverbänden anstellen kann. Ja, so,
woher nehmen?
13 oder ja. 12 oder...
Aber zumindest ja, vier in Sachsen.
Das ist doch schon mal ein Anfang.
Ja, das ist ein ganz schön geiler Anfang. Das will ich eigentlich auch mal sagen. Ganz schön geiler Anfang, ja.
Ja, aber ich denke so kleine Schritte, gemeinsam eine Strategie und dann halt auch die Geduld, die schon mehrmals angesprochene Durchhaltevermögen ist halt super wichtig, um dabei dann auch wirklich was zu bewegen zu können.
Mio, was würdest du denn sagen, was kann dein alter Bund, was kann der BDP aus den Erfahrungen, die du jetzt in Schweden gemacht hast, lernen? Was ist gut, so gut, dass der BDP das dringend übernehmen sollte?
Ja, also ich glaube, viele Sachen davon haben wir jetzt schon angesprochen. Also das Ganze strategisch zu verankern, da sich klare Ziele zu setzen. Und ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist einfach diese Nähe, regionale Nähe in die Stämme zu investieren, mit nicht unbedingt Hauptamtlichen, sondern vielleicht auch erstmal Stammesmoderatoren, die da die Stämme ordentlich wieder auf Zack bringen können. Und ja, dann natürlich auch ganz wichtig, diesen Punkt Geduld, 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 nicht aufgeben. Es kann Zeit brauchen und einfach auch ja da weiter dranbleiben.
Ja, okay. Ja, damit können wir schon viel anfangen. Ja. Das nehmen wir mal mit, wenn wir in die Bundesleitungssitzung gehen. Was, Kürbis?
Ja, es gibt ja ein Bundes-AK-Wachstum im BDP.
Ja, stimmt. Also ich habe auch schon irgendwie euch so ein bisschen verfolgt und würde mich mal interessieren, was habt ihr denn da noch so in der Pipeline?
Also,
das ist dein.
Also, wir haben jetzt, ich wünschte, wir könnten schon sagen, dass wir schon eine große Wachstumsstrategie für den BDP hätten. Die haben wir noch nicht. Das wird sicherlich was sein, wo wir uns auch mit dem Bundesvorstand mal und der Bundesleitung drüber unterhalten werden, aber auch mit den Landesvorständen und den Landesverbänden. Denn ich glaube, wenn wir wachsen wollen im BDP, dann müssen da alle Ebenen mit einbezogen werden. Aber wir haben uns natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, wie Wachstum möglichst schnell stattfinden kann im BDP. Und wir setzen da, glaube ich, ganz, ganz eindeutig bei der Unterstützung der Stämme an. Denn wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir zuerst mal verhindern, dass wir weiterhin Mitglieder verlieren. Und weiterhin gibt es Stämme, die Mitglieder verlieren oder die viel zu wenig Mitglieder haben. Da wollen wir ran. Das heißt, konkret, wir werden zusammen mit den Landesvorständen und den Landesverbänden jetzt Moderationsteams ausbilden, die mit den Stämmen zusammen die Stämme einem Realitätscheck unterziehen und mal sehen wollen, wo steht euer Stamm da. Das Ganze kann man Stammesplan nennen, das kann man auch Stammeskompass nennen, das ist uns egal, wie man das nennt, Hauptsache das passiert. Und damit das passiert, und zwar in allen Landesverbänden, damit alle Stämme im BDP auf vernünftige Support-Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können, werden wir am letzten Januarwochenende 2021, wenn uns hoffentlich die Corona-Epidemie keinen Strich mehr durch die Rechnung machen, das erste Schulungswochenende für Moderationsteams in Immenhausen anbieten und wollen mal hoffen, dass da viele, viele Leute aus den Landesverbänden teilnehmen. Wir haben schon sehr, sehr gute Rückmeldungen. Wir sind schon über 60 Leute vorangemeldet. Das kann ich schon mal hier nebenbei droppen. Das heißt, wir sind da sehr, sehr guter Dinge, dass da viel passieren wird. Und gleichzeitig sind auch die Landesvorstände eingeladen, weil für uns ist super, super wichtig, dass die im Boot sind, weil die diejenigen sind, die den Draht zu den Stämmen herstellen können. Das können im BDP nämlich in der Regel keine Hauptamtlichen machen. Das müssen die Landesvorstände machen. Die müssen unsere Leute überzeugen. Und deshalb wollen wir an diesem Wochenende im Januar die sehen, die Landesvorstände und gerne aber auch schon Leute, die diese Moderation von Stammesplänen oder Stammeskompasswochenenden übernehmen sollen. Denn da werden wir jetzt als Bundes-AK die Ausbildung übernehmen und da versprechen wir ehrlich gesagt ganz schön viel von.
Klingt ziemlich cool, ja. Ja. Da macht ihr mal Butter bei die Fische. Ja,
danke, dass du es nochmal gesagt hast. Butter bei die Fische ist auf jeden Fall das Motto und bleibt das Motto. Wie geht's denn weiter bei Butter bei die Fische, Kürbis?
Ja, erstmal möchte ich sagen, Mio, mein Freund, richtig schön, dass wir uns zumindest wieder gehört haben. Ich glaube, sowohl Chisholm und ich als auch alle, die uns zuhören, haben ganz viel aus dieser Folge mitnehmen können an neuen Ideen, neuen Herangehensweisen und an neuem Input. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn nicht alle Fragen in diesen anderthalb Stunden beantwortet werden konnten, in Kontakt treten könnt mit uns und auch gerne mit Mio, könnt ihr natürlich auf Instagram unter bdp-wachstum. Das könnt ihr ab bald auch auf paar.de, wo man auch Kommentare fleißig runterpacken kann und auch weiter Fragen stellen kann, was wir dann gerne an Mio weiterleiten und wo ihr auch mit ihm in Kontakt treten könnt. Und was uns erwartet? Uns erwartet in der nächsten Folge ein weiteren, nochmal was ganz Internationales, hochkarätiges Publikum, haben vor allem Chisholm und Arno an Land ziehen können. Ich will nicht zu viel sagen. Noch hochkarätiger, weil noch höhere Ebenen hier jetzt in den Podcast einfließen werden. Vor allem Chisholm und Arno haben sich da ins Zeug gelegt. Und zu dem ganzen Thema, was wir letzte Folge besprochen haben und auch diese Folge viel wieder mit eingetaucht ist, wir werden uns darum kümmern, dass wir das, was wir hier an neuen Input und Ideen bekommen haben, auch wieder auf BDP-Ebene ziehen und uns mal anschauen, wie Stammespläne tatsächlich Früchte tragen, und zwar längerfristig in einem Landesverband, der schon lange sowas strategisch verfolgt. Da könnt ihr euch auch sehr drauf freuen. Dann sprechen wir mal wieder mit Leuten an der Basis. Das wird auch super. Genau. Und viel kommentieren, folgt uns auch, ne, ihr wisst, auf Podbean erreicht ihr uns und auf Spotify. Sagt es euren Freundinnen und Freunden im BDP und auch im VCP und der DPSG und allen Pfadfinderverbänden, die ihr kennt. Genau. Ich für meinen Teil sage vielen, 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 vielen Dank, Mio. Ich schreibe dir nachher nochmal eine Nachricht und bedanke mich nochmal persönlich. Und auch danke, Chisholm, dass du hier wieder so wunderbar durchgeleitet hast.
Eine Freude. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, Mio.
Genau, und gebe gerne an euch ab für die letzten Worte, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern verkünden wollt.
Mio, nach dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir wirklich eine besondere Freude, euch hier ein bisschen zu berichten, was wir so in Schweden treiben. Ich freue mich auch demnächst irgendwann, wenn es mal wieder möglich sein wird, im BDP vorbeizuschauen. Und ja, haut rein.
Sehen wir dich auf dem nächsten Bundeslager, Mio.
Ich hoffe es doch.
Ich hoffe, du bringst uns ein paar hundert Schwedinnen und Schweden mit. Das wäre eine große Freude. Obwohl die natürlich nichts trinken dürfen. Aber gut, muss man ja nicht. Ja? Ist ja alles fein. Gut, also auch von mir nochmal, Mio, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und du bist unser Mann in Schweden. Das ist gut zu wissen, weil von denen haben wir uns schon so viele gute Ideen abgeguckt für unser Projekt Wachsen in Sachsen. Ich glaube, da können wir uns noch ein paar mehr gute Ideen abgucken. Gut, dass wir dich da immer vor Ort haben. Grüß mir alle Leute, die wir da kennen, ganz, ganz herzlich von uns. Und auch von mir nochmal vielen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Und bleibt uns gediegen, denn es wird weiterhin spannend bleiben zum Thema Wachstum. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch an alle. Ciao.
Tschüss.